Warum solltest du als Gründer leidensfähig sein? Warum man mit Dickköpfigkeit erfolgreich sein kann? Und ja, was das Motto No Pressure, No Diamonds mit uns machen kann, das erzählt uns heute Dr. Alexander Nowotny. Alexander ist Gründer, erstmal ist er Arzt und dann Gründer der Marke Mucki. Ein ganz besonderer Eiweißdrink und ich freue mich jetzt schon auf das, was Alexander uns alles zu erzählen hat. Also bleibt dran, seid gespannt, bis gleich. Dr. Alexander Nowotny. Hallo, Alexander.
Hallo, Regina. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf.
Wie geht's in Österreich?
Ja, bei uns in Österreich geht's sehr gut. Ich nehme an, du meinst, wie es bei uns geht mit unserer Proteinmarke Mucki.
Genau.
Da kann ich mich natürlich auch nicht beklagen. Da haben wir jetzt eine große Launch-Kampagne mit dem Nationalfußballspieler Marko Arnautovic. Und da haben wir jetzt am Schottentor, das ist bei der Hauptuni in Wien, beim ersten Bezirk, da haben wir jetzt eine über 500 Quadratmeter große Werbung, die den Start bei Spar markiert. Einen der beiden sehr großen Einzelhändler in Österreich, und da waren wir bisher, haben wir sehr, sehr, sehr erfolgreich mit der Rewe zusammengearbeitet. Und jetzt ist auch die Zusammenarbeit mit der Spar auf einem neuen Level, weil wir da nicht mehr nur in den größten Märkten, sondern jetzt in allen Märkten sind.
Dann lass uns doch mal vorne anfangen, damit unsere Zuschauer und Zuhörer auch wissen, wer du überhaupt bist, was du überhaupt tust. Du bist ja der Gründer von Mucki, du bist Arzt. Erzähl uns doch mal, wie man als Arzt dazu kommt, einen Eiweißdrink zu entwickeln und ein Start-up zu gründen. Eigentlich hat man ja, wenn man ein Studium macht, als Arzt ganz andere Ziele.
Das ist richtig. Und das waren auch bei mir andere Ziele. Ja, also ich habe das ja gegründet, da war ich noch ein Medizinstudent. Mit drei Medizinstudentenkollegen haben wir uns 2013 gedacht, Menschenskinder, man könnte Protein so viel besser machen in seiner Qualität. Warum macht das keiner? Es gibt so viele Patienten, für die das so wichtig wäre, dass sie das Protein in der bestmöglichen Qualität erhalten. Und wir machen das jetzt, und es wird bestimmt ein Selbstläufer werden, weil es ist ja so wahnsinnig wichtig für die kritisch kranken Patienten, und es wäre ja ethisch gar nicht anders vertretbar, als dass das jetzt jeder dann denen gibt. Und da war quasi eine gewisse Naivität dahinter. Und die zweite große Naivität war, dass wir so angenommen haben, okay, wir machen das, wir wechseln uns da so ein bisschen mit der Geschäftsführung ab, oder wir machen das halt so lange, bis es halt sich von alleine trägt und selbst läuft. Und dann verfolgen wir so unsere klinische Karriere in der Forschung und was auch immer. Ja, genau. Und dann
Das war
ist es
nichts.
immer, nein, das war nichts. Also Selbstläufer ist es auch lange noch nicht und wird es auch nie sein. Und ja, also es hat sich halt immer stärker entwickelt. Und so bin ich da peu à peu, Stück für Stück reingerutscht, dass ich nicht mehr die Arztkarriere, sondern dann die Protein-Business-Karriere verfolgt habe, ja.
Was war denn ausschlaggebend für die Entscheidung, jetzt nicht die Proteinkarriere aufzugeben, sondern die Arztkarriere aufzugeben? Ich meine, du hattest ja ganz andere Absichten, als du mit deinem Studium begonnen hast. Und ich denke, diesen Start-up habt ihr ja nur so als Nebenbeschäftigung gegründet, ne?
Das ist richtig, ja. Und da gab es jetzt auch nicht den einen Moment. Das war, wie gesagt, ein sehr schleichender Prozess, weil am Anfang hätte ich mir das niemals vorstellen können, die Arztkarriere aufzugeben. Ich bin eigentlich immer sehr, sehr, sehr zielstrebig in allem, was ich tue. Und ich hatte da schon quasi, für mich war eigentlich klar, ich werde in die klinische Forschung gehen auch. Und es war immer so quasi häppchenweise so. Da haben wir gedacht, okay, ich werde das jetzt halt noch sonst so lange weitermachen. Und dann haben wir gedacht, okay, und wenn ich dann fertiger Arzt bin, dann werde ich halt mal Teilzeit beginnen in der Klinik und werde das Startup noch weitermachen. Und dann war ich fertig, dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich noch ein bisschen Vollzeit weiter, bis ich dann Teilzeit quasi anfange und so. Das war dann ganz, ganz, ganz schleichend wirklich. Und es ist, ja, ich weiß nicht, also es war wirklich ein sehr schleichender Prozess. Aber inzwischen kann ich mir kaum vorstellen, noch zurück in die Klinik zu gehen. Jetzt bin ich schon zu sehr Vollblutunternehmer.
Sind denn deine anderen beiden studentischen Kollegen noch dabei?
Also die anderen drei
Alle drei.
studentischen Kollegen, die waren ganz am Anfang dabei, besonders aktiv, sage ich jetzt mal so, als wo es noch ein Studentenprojekt war, vielleicht die ersten 1,5 Jahre oder so. Ich möchte jetzt im Unrecht tun, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber und eine Weile habe ich das dann auch ein bisschen alleine quasi weitergeführt. Die sind als Teilhaber indirekt beteiligt nach wie vor über die Holding, sind auch sehr gute Freunde von mir, wir sehen uns auch regelmäßig. Wir sind jetzt auch alle hier in Wien. aber sie sind quasi operativ nicht involviert, ja.
Was ist denn das Besondere an deinem Produkt? Es gibt ja tausende verschiedene Arten Eiweißprodukte mit allen möglichen Konsistenzen, Preislagen. Warum sollte ich denn dein Produkt kaufen und was war der Grund, dass du dich da so reingehangen hast?
Naja, also das Besondere an dem Produkt ist die Zusammensetzung des Proteins, also des Eiweißes. Das Protein besteht aus Aminosäurenbausteinen. Da gibt es verschiedene. Da brauchen wir in der Regel 20 verschiedene, 20, 23 verschiedene Bausteine, aus denen alle unsere Körpereiweiße bestehen. Und wie das so ist, kann man manche Bausteine umarbeiten in andere Bausteine, aber manche auch nicht. Manche kann man auch quasi aus anderen herstellen und manche sind essentiell. So. Wie wenn ich jetzt quasi ein Auto zusammensetzen möchte, da brauche ich einfach von manchen Bausteinen mehr und von manchen brauche ich weniger. Und ich brauche vor allem auch die richtigen Bausteine, sonst kann ich aber nicht weiterbauen. Dann habe ich ganz viele Bausteine, die übrig sind. Und die können dann noch so wertvoll sein, die kann ich dann einfach nicht nutzen. Und die werden dann im Zweifel verschrottet, wenn ich sie nicht brauche. Und das ist auch das, was passiert, wenn ich quasi Protein zu mir nehme, also ganz natürlich. Der Körper nimmt sich sozusagen raus, was er jetzt gerade tatsächlich davon verwerten kann. Und der Rest wird sozusagen verschrottet. Der ist sozusagen, wird dann abgebaut und muss über die Niere ausgeschieden werden. Und das ist quasi der Ansatz dann von uns. Wir sagen, okay, hey, warum sorgen wir nicht dafür, dass diese Bausteine einfach genau im richtigen Verhältnis kommen? Dann müssen wir nichts verschrotten, wird nicht verbrannt, hat das keine Kalorien, belastet nicht die Niere, belastet nicht die Leber. Und das ist das, was wir tun. Also wir bringen die Bausteine ins richtige Verhältnis. Dadurch kann der Körper sie auch effizienter verwerten, quasi Haut, Haare, Nägel draus machen, Immunzellen, Muskeln natürlich, ja. Man hat dann physiologisch weniger Kalorien, weil weniger verbrannt wird und man muss weniger ausscheiden. So, und das war quasi der Punkt, wo wir gedacht haben, hey, wenn ich jetzt einen kritisch kranken Patienten habe, für den ist es besonders relevant. Da müsste jetzt gerade in der Klinik der große Durchbruch passieren. War nicht so. Klinik ein bisschen schwierig insgesamt als Geschäftsfeld. Deswegen machen wir das jetzt quasi in der breiten Masse.
Warum ist denn da noch kein anderer drauf gekommen? Oder anders gefragt, warum klaut euch das denn keiner? Habt ihr da ein Patent drauf? Oder kann man überhaupt auf sowas dann ein Patent haben? Wie garantiert ihr euch oder wie schützt ihr euch davor, dass eure Idee geklaut wird?
Ja, als wir 2013 als Studenten die Marke gegründet haben und dann 2014 gegründet, die Marke 2013 die Marke registriert haben und 2014 die GmbH gegründet haben und dann so langsam das nach der ganzen Entwicklungszeit das Produkt auf den Markt gebracht haben, da war das gerade unsere größte Sorge, ja, weil unser Produkt fußt auf den öffentlichen wissenschaftlichen Ergebnissen, die zusammengefasst sind in der WHO Technical Report Series 2007 veröffentlicht, Referenzprotein und so. Also quasi wir bringen das Protein genau in dieses Aminosäureverhältnis, was dort als optimal beschrieben ist. Und das, was wir besonders gut machen, was recht schwierig ist, ist, dass es dann auch noch gut schmeckt. Ja. Theoretisch, die Wissenschaft, auf die wir uns beziehen, ist öffentlich. So, dass man das dann hinbekommt, dass das gut schmeckt, das ist sehr knifflig, aber natürlich nicht unmöglich, weil wir haben es ja auch geschafft. Also patentieren kann man das nicht. Ja, jeder, der behauptet quasi, meine Zusammensetzung ist geheim und die beste, das ist halt nicht wissenschaftlich, weil das nicht nachprüfbar ist. Und in diesem Punkt, wo wir jetzt sind, würden wir uns ja tatsächlich mal ein bisschen freuen, wenn da ein paar andere das auch noch aufgreifen würden, weil wir waren ja auch immerhin die Ersten, wir sind auch inzwischen sehr gut etabliert. Und es wäre dann doch irgendwie auch schön für die Menschheit als Ganzes, wenn sich da diese Erkenntnis vielleicht ein bisschen mehr durchsetzen würde. So vielleicht wie bei Fetten sich das so ein bisschen durchgesetzt hat, da ist ja auch ein bisschen bekannt, dass quasi Fett nicht gleich Fett ist und dass es da durchaus auch Unterschiede gibt. Gerade Stichwort Omega-3-Fettsäuren, von denen haben viele vielleicht schon mal gehört und da haben vielleicht viele auch schon mal gehört, dass es sogar bei den Omega-3-Fettsäuren Unterschiede gibt, sehr wichtige sogar. Ja, und es wäre auch mal ein bisschen Zeit, dass man noch beim Protein vielleicht darauf achtet, dass das da durchaus Qualitätsunterschiede gibt.
Ich bin ja jetzt absolut Otto-Normalverbraucher, bin auch nicht krank, normal berufstätig. Wann sollte ich denn dieses Protein nehmen? Oder ersetzt es eine Mahlzeit? Ist es was zum Abnehmen? Oder was ist für mich so, ich sag mal, der beste Moment, wo ich dieses Produkt zu mir nehmen sollte? Schmeckt ja ganz gut, muss ich ja zugeben.
Ja, beim Abnehmen unterstützt es natürlich nur dann, wenn man das statt etwas anderem isst. Also wenn man das on top quasi zu dem isst, was man zusätzlich, was man sowieso schon isst, dann wird es schwierig mit dem Abnehmen. Das Gute ist an Protein generell, dass es sättigender ist als jetzt Zucker und Fett in der Regel. Das heißt, deswegen diese Protein-Lebensmittel, die wir jetzt auch vermehrt machen, die auch super im Trend sind, was ja ganz viel gibt. Mit Proteinpuddings und sowas, ja, die haben halt wesentlich mehr Protein bei einem normalerweise niedrigeren Kaloriengehalt als quasi das entsprechende andere Lebensmittel, also zum Beispiel der normale Pudding, ja, der sehr viel Fett hat oder auch vor allem sehr viel Zucker hat, ja. Und wenn man halt statt einem normalen Pudding ein Proteinpudding nimmt oder statt, jetzt, um jetzt mal ein Produkt zu nehmen, was wir selber nicht haben, weil wir haben kein Pudding-Sortiment, dann spart man sich Kalorien ein und hat eine höhere Sättigung und dann hat man damit auch einen Benefit. Ja? Und das Gleiche eben bei den Drinks, die wir haben, ja, unser Protein-Eistee zum Beispiel, der ist halt sättigender. Ein Eistee ist normalerweise nicht sättigend. Der ist trotzdem super dünnflüssig und hat halt praktisch keinen Zucker. Ja. Das heißt quasi, man kann, wenn man diese Protein-Lebensmittel in seinen Alltag einbaut, statt normalen Lebensmitteln, da kann man Kalorien sparen, da kann man vor allem Zucker einsparen. Und da hat man dadurch auch eine höhere Sättigung. Weil letztendlich geht es ja, wenn man langfristig erfolgreich sein möchte, auch darum, dass man das langfristig durchhalten kann. Jetzt haben wir natürlich auch unsere Anovona-Pulver, also quasi unsere erste Marke da mit dem Definio zum Beispiel. Das kennst du ja. Das Pulver, das dann auch noch aufquillt, alle Vitamine, Mineralstoffe hat sozusagen, dass man das halt wirklich quasi statt einer ganzen Mahlzeit essen kann und dass es ja das auch satt hält. Das ist dann natürlich funktionell. Das ist nicht mehr ein Lebensmittel, sondern das ist ein funktionelles quasi Abnehmprodukt, was dann tatsächlich, wo man dann tatsächlich komplett sich eine Mahlzeit ersetzt. Das muss man natürlich auch wollen.
Also ich finde das extrem praktisch, weil wie oft ist es, wie zum Beispiel heute, wir haben jetzt Freitag 12 Uhr, ne? Und jetzt überlege ich mir, gehst du was essen? Und dann habe ich mir jetzt einfach dein Proteinpulver mitgenommen ins Büro mit ein bisschen Haferkleie. Ich habe mal gehört, Proteinpulver kann man ganz gut mit einem Esslöffel Haferkleie anreichen. anreichen, ein paar Chiasamen rein. Und wenn wir gleich fertig sind mit dem Interview, werde ich mir das einfach mit Mandelmilch auffüllen und habe eine Mahlzeit. Und das macht auch satt, ne?
Das glaube ich, dass das macht, ja. Also ich würde das tatsächlich, wenn ich es zum Abnehmen nehmen würde, würde ich sogar quasi mit Wasser nehmen. Und aber prinzipiell, das ist Geschmackssache. Also wenn ich abnehme, wenn ich mal quasi einen Cut mache, bereits bei uns, dann mache ich doch tendenziell eher, sage ich jetzt mal, ein höheres Kaloriendefizit, aber dafür jetzt nur auf ein paar Wochen be begrenzt. Oder auch mal eine ketogene Diät. Aber das Wichtige ist ja quasi langfristig, dass man das halt nicht quasi irgendwelche Crash-Diäten macht eigentlich, sondern dass man das so wie du macht, eben quasi vollwertige Mahlzeit, die dir dann auch Energie gibt für den Tag mit mit der Haferkleie, mit den Chiasamen, hast du ja auch gute Fette dabei. Ja, und natürlich das Protein dann durch unser Pulver, die Vitamine, Mineralstoffe. Da bist du ja eh, also für die, also allgemein bist du ja eh am besten unterwegs. Ja.
Ja, und du kannst ja auch Mandelmilch und Hafermilch ohne Zucker reinmachen. Da hat ja 100 Milliliter auch nur 20, 30 Kalorien, ne? Also das geht ja auch natürlich immer noch mehr als Wasser.
Ja, bei der Pflanzenmilch gibt es sicherlich viel Auswahl.
Ja.
Bin ich jetzt ehrlicherweise nicht der größte Experte für Pflanzenmilchprodukte, außer natürlich für unseren eigenen pflanzlichen Schokodrink von
Ihr habt ja auch. Der
Mukki.
ist super lecker. Ihr habt einen ganz tollen Drink also einen veganen Drink, ne?
Naja, genau, unser Kakaodrink, den wir rebranded haben von Plantprotein zu Kakaoprotein. Weil er nämlich so lecker schmeckt, dass er eigentlich auch quasi von Nicht-Veganern konsumiert werden könnte. Und damit die den nicht gleich geistig voraussortieren und also quasi nicht zugreifen, waren wir so frech und haben das mit dem Vegan jetzt ein bisschen defensiver kommuniziert. Ja, also wir haben natürlich immer noch das Vegan-Zeichen drauf und alles. Ja, es ist immer noch unser pflanzlicher Proteindrink. Aber ja, das war so prinzipiell auch sozusagen. Wir versuchen ja auch als Unternehmen so verantwortungsbewusst und nachhaltig und planet-friendly zu sein wie möglich. Deswegen war es unsere be bewusste Entscheidung für die ganzen letzten Jahre, dass wir als Schokodrink nur den veganen, also als Fertigdrink jetzt von der Marke Mukki, nur den veganen Drink anbieten, weil wir finden, dass der halt wirklich sehr, sehr gut schmeckt und halt mit der Milchvariante durchaus ein paar ist.
Das Erbsenmilch drin, ne? Oder was war da noch mal drin?
Erbsenprotein, Sojaprotein, ja. Also wir, also in den Pulvern setzen wir auch gerne Erbsen und Soja ein. Und bei den Pulvern auch oft Reis. Wir kombinieren das ja immer für die verschiedenen Proteinquellen und füllen das dann mit den freien essentiellen Aminosäuren auf. Im Pulverbereich ist es tatsächlich so, dass wir schon sehr lange 2/3 unserer Umsätze mit veganen Produkten machen. Aber wir haben dann tatsächlich festgestellt, dass sozusagen im Retail-Bereich, im Lebensmitteleinzelhandelbereich, es doch sehr schwierig ist, quasi mit veganen Produkten. Und da haben wir immer sehr quasi dass wir unseren pflanzlichen Proteindrink so stark verbreiten konnten. Das war, also da haben wir quasi gewonnen, sehr dahinter, dass wir halt auch in der Breite diesen pflanzlichen Drink haben. Weil prinzipiell tatsächlich ist es so ist im Supermarkt, dass die meisten Kunden eben doch nicht vegan sind, sondern eher, sage ich jetzt mal, nach
Und
der
trinken, ja.
echten
Harte Fleischesser, ne? Oder harte
Variante suchen.
Sag mal, Alexander, was war denn in deiner Karriere bisher so dein schönster und erfolgreichster Moment, wo du gedacht hast, ja, alles richtig gemacht?
Ja, also ich meine, gut, dass ich keine Zeit hatte, deine Fragen anzugucken. Jetzt ist alles für mich. Jetzt quasi, jetzt muss ich nicht
Ja, jetzt kommt die Gefahr,
Schauspieler.
jetzt wird's ehrlich.
Also, jetzt quasi, wo, also ich muss schon ehrlich sagen, also diese Geschichte mit dieser Sparlistung hier in Österreich, das hat sich wirklich schon lange gezogen, weil im Prinzip unsere Marke Mucki ist in Österreich schon sehr stark und da gab es auch schon lange, lange Gespräche. Und dass wir das jetzt mit einem sehr, sehr, sehr guten Produkt, unserer Mucki Vanillemilch, da geschafft haben, national gelistet zu werden, war jetzt in der jüngeren Vergangenheit doch ein großes Erfolgserlebnis von mir. Ob es jetzt das Größte war, weiß ich nicht, aber nachdem es in der so jungen Vergangenheit liegt, ist es auf jeden Fall das Erste, was mir einfällt. Und ja, ansonsten haben wir natürlich schon den einen oder anderen größeren Erfolg gehabt, zum Glück.
Habt
Und
auch schon ein
da
paar
gab's.
Preise abgeräumt, oder?
Ja, richtig. Aha, jetzt erinnerst du mich an den Innovator des Jahres. Ja, den Innovator des Jahres, das kommen wir ja dann im November verliehen. Und ja, dass wir beim AY Scale-Up Award so gut abgeschnitten haben, 2 Jahre hintereinander das erfolgreichste Food Scale-Up. Das freut uns natürlich auch sehr. Das war natürlich auch ein toller Erfolg. Ja, irgendwann in den kommenden Jahren werden wir das vielleicht auch mal gewinnen. Who knows? Die Unternehmen, die den ganzen Award gewonnen haben, sind der absolute Top-Unternehmen, also der ganzen Startup-Szene. Also da haben wir noch eine kleine Entwicklung vor uns, aber wir haben auch schon eine gute Entwicklung hinter uns. Ja.
Wenn du jetzt noch mal starten würdest, was würdest du anders machen? Gibt es so ein Thema, wo du sagst, da habe ich daneben gegriffen?
Ja, viele Sachen. Ja, also im Prinzip bei der Marke Mucki habe ich auch sehr viele Learnings umgesetzt von der Marke Anorona. Prinzipiell, was ich relativ schnell gelernt habe, ist halt, dass es nicht nur auf die Produktqualität ankommt, weil die war schon immer überwältigend gut bei uns, sondern dass es halt auch sehr stark auch darauf ankommt, was kannst du kommunizieren an quasi deine Target Audience, in diesem Fall dann halt auch der Endkunde oder der Einkäufer. Und dass es halt sehr stark auf die Marke drauf ankommt und auf die Emotion. Und nicht so, also die Produktqualität muss schon auch passen, ja. Dass ich mit der Marke Mucki bewusst eine Marke gewählt habe, die schon quasi von vorneweg positive Emotionen hervorruft, das ist, glaube ich, der größte Hack in diesem, den man berücksichtigen kann. Ich denke mal, das war das wichtigste Learning. Ja, also das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, quasi wenn man irgendwas startet, dass die Marke selber schon für sich spricht, im Idealfall.
Wie seid ihr denn auf den Namen gekommen?
Ja, also prinzipiell, wir haben eben nach was gesucht, was schon für sich selber spricht, auch was schon positive Emotionen hervorruft. Das war mir wichtig, weil auch mit dem Learning von der Marke Anorona, die Marke Anorona ist erstmal sehr schwierig auszusprechen. Und zweitens mal so eine Marke quasi von einem Fantasiewort, die ruft per se keine Emotion hervor. Da muss man erstmal quasi Marketing investieren, damit die Leute das mit irgendwas verbinden, damit sie das quasi als cool, als wertvoll, als erstrebenswert ansehen. Und bei der Marke Muckis findet jeder lustig. Ja, Muckibude kennt man. Muckis hat jeder gerne, findet jeder gut. Und ist irgendwie lustig und nett. Und damit hat man eine positive Grundeinstellung. Und das erleichtert viel. Ja, und dann muss man natürlich auch immer, habe ich jetzt zum Beispiel wieder an einer neuen Marke gearbeitet, dann ist es natürlich auch immer wichtig, dass man halt quasi das markenrechtlich abklärt, was geht. Ja, gerade bei sprechenden Marken ist man dann auch immer gerade in gewissen Graubereichen und muss mal gucken, quasi, was kann ich mir überhaupt schützen lassen, was ist jetzt quasi schützbar, was ist nicht schützbar. Ja, weil ich könnte mir jetzt Muskeln, ja, das könnte man sich jetzt nicht schützen lassen. Ja. Oder Muckis als Plural wäre auch eher schwierig. Ja. Aber Mucki als quasi Einzelwort, so, das gibt es nicht als Wort. Und das kann man sich dann schützen lassen. Aber man versteht es halt trotzdem sofort. Das ist quasi das Geniale daran. Ja.
Genau, also das kann man sich schon merken, ne?
Ja, das glaube ich, ja. Das glaube ich.
Dein Unternehmen, du hast gesagt, 2013 gegründet, existiert dann jetzt seit 12 Jahren. Gab es dann auch schon mal einen Moment, wo du gesagt hast, oh, ich will nicht mehr?
Ja, also 2013 haben wir die Marke registriert. 2014 haben wir die erste GmbH gegründet. Also das Projekt gibt sozusagen schon mindestens 12 Jahre, 12,5 Jahre. Die Firma noch nicht ganz so lange. Ja, es war schon, es gab schon sehr schwierige Momente, gerade wo ich auch alleine war. Eher auch zurückliegend, ich sag mal so, Ende 2020 haben wir unsere erste Pre-Seed-Finanzierung gehabt, haben wir noch ein neues Setup, neue Teammitglieder, Late Co-Founder nenne ich sie dann auch gerne. 2021, dann 2 Monate später, direkt unsere erste Seed-Runde und seitdem ging es eigentlich sehr steil bergauf und schnell voran. Aber gerade davor, sage ich jetzt mal, da gab es schon, wo ich noch über Strecken alleine war, da gab es schon sehr schwierige Phasen, die sehr, sehr anstrengend waren. Aber weil ich noch jugendlich und dickköpfig, ja, noch dickköpfiger war als jetzt, stand das für mich nie im Zweifel, dass ich am Ende erfolgreich sein werde. Und deswegen habe ich da mich sozusagen durchgeboxt. Ja, also die. Es wäre objektiv, wäre es vielleicht an manchen Stellen in Zweifel zu ziehen gewesen, aber für mich stand es nicht im Zweifel und jetzt hatte ich das Glück die letzten Jahre, dass es da doch gut lief.
Würdest du es noch mal machen?
Ja, also ich meine, prinzipiell meine Kollegen, mit denen ich gemeinsam gegründet habe, die sind ja jetzt alle Oberärzte. Und die haben die Karriere erfolgreich verfolgt, die ich auch eigentlich ursprünglich im Sinn hatte für mich. Und es ist sicherlich gut, dass ich vieles damals nicht gewusst habe, was auf mich zukommt, weil ich sage mal, die Opportunitätskosten von vielen, vielen Jahren ohne Gehalt sind natürlich auch nicht unerheblich. Aber ja, ich würde es wahrscheinlich trotzdem nochmal machen.
Sag mal, wie viele Leute seid ihr jetzt im Team?
15.
15. Und was bist du für eine Führungskraft? Wir haben ja einen Leadership-Podcast. Also Führung, ist ja bei uns auch ein großes Thema. Das eine ist natürlich die Selbstführung, Resilienz, Gesundheit, wozu dein Produkt natürlich auch gehört, gerade im Business. Wo man ja unwahrscheinlich schnelllebig ist und zwischendurch mal dann belegte Brötchen und Käse und so weiter zu sich nimmt, da ist dein Produkt sicher auch sehr hilfreich. Aber wenn es jetzt so um das Thema Menschen-Mitarbeiterführung geht, was bist du für eine Führungskraft? Was würden deine Mitarbeiter sagen?
Uff,
Uff.
jetzt wünschte ich mir, ich hätte das Bier durchgelesen, hätte ich das
Ja,
früher
das sind
entdeckt
jetzt
und
die
nicht
besten
erst.
Antworten. Jetzt stell dir mal vor, ich frage deinen engsten Mitarbeiter, was ist der Alexander für eine Führungskraft? Was würde der mir sagen? Eine klassische Bewerberfrage.
Also er würde wahrscheinlich schon sagen, dass ich jetzt nicht die lascheste Führungskraft bin, sondern dass ich schon immer gerne, ich sage immer fordern und fördern, ja. Und ich sage mal so, dass prinzipiell das Motto für mich selber ist, mein Lieblingsmotto ist No Pressure, No Diamonds. Und ja, und prinzipiell ich bei Angestellten, ja, bei Partnern insgesamt, auch wenn sie nicht angestellt sind, auch wenn sie beteiligt sind, und bei Angestellten prinzipiell, man kann ja nicht das Gleiche sozusagen anwenden, was man für sich selber anwendet und fordern und verlangen und wünschen. Da wird man nur sich selbst quasi unzufrieden machen. Aber es wäre quasi, dass man ein bisschen Druck braucht, um quasi sozusagen dann die Diamanten zum Vorschein zu bringen, dass die Leute das erreichen, ihr Potenzial ausschöpfen können. Dazu muss man sie nicht nur fördern, das ist auch wichtig, sondern man muss sie auch ein bisschen fordern. Ja, und dann ist es bei uns natürlich als Startup auch so, dass wir natürlich auch, dass es schon einen gewissen Druck auch gibt. Wir müssen ja auch erfolgreich sein. Müssen ja, wir haben also quasi unsere Konkurrenten, das sind ja alles Milliardenkonzerne, ja, und wir haben ja logischerweise das Budget nicht. Also es ist jetzt nicht so, soll jetzt nicht nur Larifari und happy sein. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich bei uns auch ein extrem lockerer Umgang natürlich. Wir sind hier auch junge Leute natürlich und machen sehr viel privat auch und Sport natürlich vor allem auch viel. Aber wahrscheinlich würde ich schon eher ein bisschen eine Strenge attestiert bekommen, vermute ich fast.
Strenger Unternehmer, strenge Führungskraft, interessant. Wenn du jetzt,
Hätte ich jetzt deine E-Mail früher gesehen und wäre ich
hättest du
nicht
da
in
was
einem
anderes
Meeting
gesagt?
gewesen, hätte ich mir was Schlaueres ausdenken können.
Das ist
Ja.
doch wenigstens ehrlich, oder?
Ja, das bin ich auf jeden Fall immer, ehrlich. Das ist auch einfacher, weil wenn man ehrlich ist, dann muss man sich nicht verstellen, muss man sich auch nichts ausdenken. Deswegen bin ich manchmal auch zu ehrlich und zu direkt. Ja, die Leute sagen immer, sie finden das eh besser. Ob das in Wirklichkeit stimmt, weiß ich nicht. Aber das ist definitiv so bei mir,
Ist
ja.
es schwer für dich, Mitarbeiter zu bekommen? Oder kommen die alle
Nein.
angeflogen und arbeiten gerne bei dir?
Nein, es ist tatsächlich nicht schwer. Und das ist auch etwas quasi, was ich gemerkt habe, eben seitdem wir die Marke Mucki haben im Vergleich zur Marke Anorona. Bei der Marke Anorona haben wir definitiv nicht so viele Bewerbungen bekommen wie bei der Marke Mucki. Die Marke Mucki ist einfach cool. Und das macht sich auch bemerkbar, wenn wir quasi Mitarbeiter suchen. Und wir haben auch als Marke Mucki eine irre Sichtbarkeit, dadurch, dass wir natürlich im Regal sind, österreichweit, ja praktisch überall inzwischen, in der Schweiz national verfügbar, in Deutschland leider nicht in Köln noch,
Ja,
ja, tut mir so
schade.
leid, ja, aber bayernweit und in Hamburg, also quasi wir sind halt sehr präsent als Marke auch. Und das macht uns auch sehr attraktiv als Arbeitgeber. Und das kann man gar nicht unterschätzen. Also wenn man quasi als Arbeitgeber eine coole Brand ist, also vom Konsumenten so wahrgenommen wird, dann finden die Leute das direkt viel cooler, sozusagen auch da Teil sein zu können. Und es kommt natürlich auch ganz drauf an, was es für eine Position ist, wo man sucht. Ja. Es gibt Stellen, da gibt es irre viele, ja, also gerade alles, was Marketing betrifft oder Grafik, da gibt es eine ja, nicht enden wollende Zahl an Bewerbungen, die dann auf einen zuflattert. Und dann gibt es natürlich andere Positionen, da sieht es ganz anders aus.
Genau.
Außendienst zum Beispiel. Außendienst brauchen wir ganz viel, ist ganz wichtig. Und das ist in diesem Bereich ist tatsächlich, ist es immer, da hat man nicht so viel Auswahl. Ja? Also Außendienst wollen nicht so viele machen. Können auch nicht sehr viele sehr gut. Ist dann umso wichtiger, dass man dann gute Leute dort hat. Und man verdient halt logischerweise dann auch mehr,
Klar.
weil es halt auch nicht so viele Leute machen wollen. Das ist dann, ja.
Aber was ich jetzt noch sagen wollte für die Zuhörer oder Zuschauer, die gerne mal dein Produkt ausprobieren möchten, du kriegst es auch bei Amazon und Spotify, hast du gesagt, ne? Oder bei
Bekommt es?
Spotify, bei Amazon.
Ja, genau, Shopify hieß
Shopify.
das System, genau,
Ja,
richtig,
genau.
ja. Bei Amazon gibt es unsere Produkte, ja, genau. Und natürlich in unserem Online-Shop,
In deinem On. Das verlinken wir auch mal, ne?
muckiprotein.com, ja,
Genau.
genau.
Ja, kommen wir so langsam zum Ende. Alexander, verrate doch mir doch mal oder gib doch mal unseren Zuhörern, Zuschauern mal einen Tipp, wenn sie auch gerade davor stehen, ein Start-up zu gründen. worauf Sie unbedingt achten sollten.
Ja, also das Startup brauchen Sie wirklich nur gründen, wenn Sie extrem leidensfähig sind und wirklich extrem dafür brennen und das, was Sie da quasi realisieren wollen, auch wirklich Ihnen das am Herzen liegt, das zu realisieren. Weil es gibt auch so öfter mal so den Fall, dass ich immer mal wieder gehört habe, ja quasi, ich möchte gerne ein Startup gründen, aber ich weiß noch nicht was. Ich suche mir halt irgendwas, quasi ein Thema. Das konnte ich mir nie vorstellen, wie sowas funktionieren kann. Weil man braucht da wirklich schon extrem dickes Fell und Durchhaltevermögen und die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch nicht erfolgreich wird, ist doch recht hoch. Und es gab jetzt auch schon sehr, sehr viele, sage ich mal, Startups, die gescheitert sind. Das macht natürlich dann auch die Investoren vorsichtiger, weil dann viele Investoren jetzt, sage ich mal, schon teilweise mehrmals auf die Schnauze gefallen sind. Also es ist sicherlich nicht der beste Zeitpunkt, um Startup zu gründen. Das heißt, das Wichtigste, was ich mitgeben kann, ist, dass man den Sinn in dem, was man tut, auch wirklich sieht und es nicht zum Selbstzweck macht. Und wenn man gut ist und überzeugt ist von dem, was man tut, dann kann man auch immer erfolgreich sein, egal wie die, sage ich jetzt mal, Umgebungsbedingungen sind.
Herzlichen Dank, Alexander. Und wer deine Produkte ausprobieren möchte, kann sie dann gerne mal online bei dir bestellen. Und ich glaube, auf deiner Webseite erfährt man auch sicher noch ein bisschen mehr über die Inhaltsstoffe, ne? Herzlichen Dank
Ja.
und ja, bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Regina.